Es ist ein heißer Julitag im Sommer 2019. Wir sind im Süden Italiens unterwegs. Die Manege ist leer, der Zirkus probt, keine Zuschauer sind da. Nur die wilden Tiere, ihre Pfleger und dieser eine erfahrene Mann, der Beste seines Faches, Ettore Weber. Ettore Weber ist ein berühmter und sehr professioneller, einer der besten Tierdompteure der Welt. Weber kennt seine Tiere. Tag für Tag, Stunde für Stunde trainiert er sie. Er weiß ganz genau, wie sie reagieren. Er weiß, wann sie gereizt sind. Er weiß, wann sie ihre Ruhe brauchen. Er kennt jedes Zeichen von ihnen. Er hat die vollkommene Kontrolle über diese wilden Wildkatzen. Wie so oft betritt Ettore das Gehege. Und vor ihm vier bengalische Tiger. Große Tiger, mächtige Tiger. Schnell, voller Kraft und auch gefährlich. Zumindest in der Theorie. Für ihn nicht. Diese Tiger gehorchen ihm, sie gehorchen seinem Wort. Sie folgen seinen Befehlen, sie tun, was er möchte. Er hat die Kontrolle. Und dann, in einem Moment, passiert es. Einer der Tiger springt mit voller Kraft Ettore entgegen. Er beißt sich an ihm fest. Kurz danach, wenige Sekunden, der zweite Tiger. Und kurz danach auch noch der dritte Tiger. Mit aller Kraft, mit aller Wildheit, mit aller Power, die in diesen Wildkatzen steckt, beißen sich an Ettore fest. Und nach wenigen Momenten und ehe noch jemand zu Hilfe kommen kann, erliegt Ettore diesen Verletzungen noch in der Manege. Die Nachricht geht um die Welt. Schock, Trauer, Verzweiflung. Und eine Frage, die da ist, wie konnte das passieren? Wie konnte diesem Mann mit 20 Jahren Erfahrung dieser Tragödie passieren? Wo war die Kontrolle? Und vielleicht ist das auch schon die Antwort. Vielleicht hatte Ettore nie echte Kontrolle über diese Tiger. Er wähnte sich vielleicht sicher, er glaubte sie zu kontrollieren, bis sich zeigte, er war nicht sicher. Er hatte keine Kontrolle über diese Tiger. Es ist ein wirkliches tragisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man meint, etwas kontrollieren zu können, was man aber in Wahrheit nicht kontrollieren kann. Wenn man eine Macht unterschätzt, die einem da gegenübersteht. Man meint es, kontrollieren zu können, aber in Wahrheit wird derjenige selbst von dieser Macht, die ihm gegenübersteht, kontrolliert. Es genügt ein einziger Moment, ein kleiner Riss in der Konzentration, ein kleiner Fehltritt. Und das, was scheinbar unter Kontrolle war, ist vollkommen unkontrollierbar. Und es bleibt die Frage, wer hat eigentlich wen im Griff? Die Geschichte von Ettore ist tragisch, aber auch eine Warnung, dass es Dinge gibt, mit denen man nicht leichtfertig umgehen kann. Aber die Geschichte ist auch ein gutes Bild für eine Wahrheit, die wir uns heute aus der Bibel anschauen wollen, und zwar aus dem Leben von David, wie es gerade schon gesagt worden ist. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht an meine letzte Predigt zu David. Beim letzten Mal durften uns David zum guten Vorbild nehmen. Das letzte Predigtthema hieß Vertrauen, wo der Verstand handeln will. Und wir hatten uns angeschaut, als David in der Höhle mit Saul saß und alles danach aussah, dass Gott ihm diesen Moment geschickt hat, wo er endlich Saul töten kann, um König zu werden, das, was Gott ihm versprochen hatte, David diese Situation nicht fehlinterpretierte. Und er hörte auch nicht auf die gut gemeinten Ratschläge seiner Freunde, sondern David war sehr, sehr klar in dieser Situation darüber, was Gottes Wille war und hat nicht zugeschlagen. Wir durften sehen, wie David in dieser brenzlichen Situation sehr, sehr weise und sehr nach dem Willen Gottes gehandelt hat. Wir durften außerdem sehen, wie sensibel das Gewissen von David war zu diesem Zeitpunkt. Sein Gewissen hat ihn damals aufs Äußerste verurteilt, weil er ein Stück Stoff von Sauls Obergewand abschnitt. Das hat ihn fertig gemacht, sein Gewissen hat ihn gequält. Heute, ihr Lieben, werden wir einen anderen David kennenlernen. Heute werden wir eine Geschichte aus Davids Leben als mahnendes Beispiel ja erleben dürfen. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, spielt einige Jahre nach den Ereignissen aus der Höhle. Wie viele Jahre später genau, wissen wir nicht, aber zwischen diesen zwei Ereignissen sind einige Jahre vergangen. Denn zwischen diesen zwei Ereignissen, also da, wo David in der Höhle saß mit Saul und die Geschichte, die wir uns heute angucken werden, ist einiges passiert. Und ich möchte einen kurzen Abriss darüber geben, was alles passiert ist. David war nach dieser Situation weiterhin auf der Flucht. Saul hat ihm zwar versprochen, ich werde dir nichts tun, aber er hat ihn weiter gejagt und David muss weiter fliehen. Und es gibt eine zweite Begebenheit, in der David wieder die Möglichkeit hat, Saul zu töten und er verschont ihn ein zweites Mal. Und letztendlich kommt es dazu, dass Saul und auch sein Sohn Jonathan in einer Schlacht mit den Philistern ja, dem Kampf zum Opfer fallen und sie beiden sterben. Und Israel ist erstmal führungslos. Und David wird in dieser Situation zunächst König über Juda. Der Sohn von Saul, Ish-Boschet, wird Nachfolger von Saul und König über Israel. Und diese beiden Häuser liegen im Kampf miteinander. Aber David gewinnt es, die Überhand in diesem Kampf zu gewinnen. Und letztendlich kommt es dann auch dazu, dass Ish-Boschet heimtückisch ermordet wird und so endlich der Weg frei ist für David, König über ganz Israel zu werden. Er wird König über ganz Israel und endlich ist er an der Position, die Gott ihm schon vor Jahren versprochen hatte. Er ist schon seit Jahren zum König gesalbt worden von Gott. Und seine Position ist gefestigt, denn alle Stämme Israels erkennen ihn als König an. Und David als König bringt auch einiges wieder in Ordnung. Er erobert Jerusalem zurück und macht Jerusalem wieder zur politischen und aber auch vor allem zur geistlichen Mitte von Israel. Er bringt die Bundeslade wieder zurück. Und Gott ist mit ihm und festigt seine Position. Und David weiß auch, dass all das, was er gerade erlebt, dass er endlich in der Position König ist, dass sein Reich gefestigt ist. Er weiß, dass das von Gott kommt. Und so heißt es in 2. Samuel 5, ab dem Vers 10. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott der Herrscher, war mit ihm. Und weiter dann in Vers 12. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königtum wegen seines Volkes Israels erhöht hatte. Gott war mit David und Israel wird immer weiter gefestigt. Im Anschluss lesen wir, dass es noch einige Kämpfe und einige Schlachten mit den umherliegenden Völkern gab, aber auch dort schenkt Gott David den Sieg. Und die Position und die Machtstellung Israels wird immer mehr gefestigt. Wir merken, zwischen diesen beiden Ereignissen liegen einige Jahre. Der einst junge David, der stets auf der Flucht war, ist nun dieser erfolgreiche, gestandene Mann, der König, der alle anderen Völker in die Flucht schlägt. Bis hierhin ist David ein Vorbild durch und durch. Bis hierhin eben. Denn nun kommen wir zu einer Geschichte in Davids Leben, die uns daran zweifeln lässt, ob der David, von dem hier gleich geschrieben wird, der gleiche David ist, der uns in der Höhle begegnet ist. Wir sind im Kapitel 11 von 2. Samuel und damit bei der sehr bekannten Geschichte von David und Bathseba. Und ich werde die Geschichte nun einmal gleich komplett am Stück vorlesen. Und im Anschluss werden wir uns anschauen, was diese Geschichte mit Ettore Weber zu tun hat und vor allem, was das mit uns zu tun hat, was wir daraus lernen können. Und wenn ich jetzt diese Geschichte lese, denkt bitte an diesen jungen David, der in dieser Höhle sitzt und sehr klar darüber ist, was Gottes Willen ist, den man nicht irritieren kann, der so eine Weisheit von Gott hat, dass er genau weiß, was Gottes Wille ist. Denkt an diesen David. Und an diesen David, der so hochsensibel war, dass sein Gewissen ihn zermürbt hat, weil er ein Stück Stoff abgeschnitten hat. Ich werde die Geschichte nun lesen. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Ansehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah den Hethiter vom Schlachtfeld. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten. Und mein Herr selbst, Joab, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele, wenn ich das tue. Da sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein und er aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen. Aber in sein Haus ging er wieder nicht hinab. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes. Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt ständig beobachtete, setzte er Uriah an die Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegstüchtige Männer waren. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk von den Knechten Davids. Dabei starb auch Uriah der Hethiter. Da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. Und er befahl den Boten und sagten, wenn du fertig damit bist, alle Ereignisse des Kampfes dem König zu melden, und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Habt ihr nicht erkannt, dass sie von den Mauern herabschießen würden? Wer hat denn Abimelech, den Sohn Jerobeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der Mauer auf ihn herab, dass er in Tebez starb? Also wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der Bote ging hin und er kam und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Und der Bote sagte zu David, da die Männer uns überlegen waren, zogen sie gegen uns aufs freie Feld heraus. Wir aber blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. Und da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte und es starben einige von den Knechten des Königs, aber auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sagte David zu dem Boten, antworte Joab Folgendes. Lass die Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so und bald so. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiß sie nieder. So ermutige ihn. Und als Urias Frau hörte, dass Uriah, ihr Mann, tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen möchten. Ich denke, es ist absolut offensichtlich und es springt ja einem nahezu ins Gesicht, dass der David, von dem wir gerade gelesen haben, so gar nichts mehr mit dem David zu tun hat, von dem wir in der Höhle gelesen haben, oder? Von diesem David, der sehr klar war, was Gottes Wille ist, der so hochsensibel gegen Sünde war. Hier scheint uns ein völlig anderer David zu begegnen. Ein David, der uns schockiert. Ein David, der uns entsetzt, ein David, der skrupellos und gewissenlos handelt, ja, vielleicht ein David, der Ekel in uns auslöst. Aber kann es auch sein, dass uns hier ein David begegnet, dem wir gar nicht so fremd sind? Ein David, der uns sogar vielleicht ähnelt? Das ist eine provokante Behauptung, oder? Aber lasst uns ein wenig genauer in den Text schauen und gucken, ob an dieser Sache etwas dran ist. Aufgrund der Zeit werden wir natürlich nicht jetzt jeden Vers einzeln durchgehen. Das werden wir niemals schaffen. Aber wir möchten uns einige Aspekte, vor allem vor dem Hintergrund, anschauen, auf welche Gefahr David sich in dieser Manege eingelassen hat. Vor dem Hintergrund mit der Einleitung. Das Thema der Predigt heute lautet, zerbrechen, wo das Ego kämpfen will. Lass uns mit den ersten drei Versen starten, denn hier wird uns die Manege, ja, in der die Gefahr wartet, vorgestellt. Wir lesen, dass es Frühling ist und Frühling war anscheinend die Zeit, wo es üblich war, dass wieder die Völker ausgezogen sind, um wieder Kämpfe auszutragen. Und so auch das Volk Israel. Das ganze Volk Israel, alle kriegstüchtigen Männer ziehen aus. Und normalerweise war es auch so, dass der König selbst mit ausgezogen ist in diese Kämpfe. Normalerweise. Hier lesen wir, dass David zurückgeblieben ist. Er blieb in Jerusalem. Wahrscheinlich war das keine Ermutigung für die Kampfmoral seiner Männer, aber an sich war das erstmal nichts Verwerfliches. Bis hierhin hat David sich an nichts vergangen. Es war nicht verboten, nicht mit zum Krieg auszuziehen. Und nun, während seine Kriegsmänner draußen im Kampf, ja, draußen im Feld am Kämpfen sind, geht David eines Abends auf seiner Dachterrasse spazieren und erblickt dabei zufällig eine Frau, die sich badet. Und bei dieser Frau handelt es sich um Bathseba und anscheinend war das eine sehr, sehr hübsche Frau, so wie die Bibel hier schreibt. Und auch bis hierhin erstmal nichts Verwerfliches. David geht auf seiner Dachterrasse spazieren und erblickt dabei zufällig diese Frau. Es ist nicht so, zumindest lesen wir nichts davon, dass er bewusst über die Dachterrasse gegangen ist, um diesen Blick zu suchen, um dass er geguckt hat, wo sind hier irgendwelche Frauen, die sich baden. Nein, er ist in diese Situation gekommen und jetzt ist sie da. Er sieht diese Frau, die sich da badet. Aber nun ab Vers 3 wird es spannend und die Gefahr, die in der Manege wartet, wird uns vorgestellt. So steht ab Vers 3, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und vermutlich würden die meisten von uns jetzt schon sagen, ab hier hat David versagt. Wie kann David als verheirateter Mann sich nach einer Frau erkundigen, die er hübsch fand und die er sich baden gesehen hat? Und das ist vollkommen richtig, ihr Lieben. Aus unserer Perspektive absolut richtig, dass hier schon Davids Versagen gestartet. Aber wir müssen das Ganze auch aus seiner Perspektive und aus der damaligen Zeit betrachten. Damals war es üblich, Polygamie zu leben, mehrere Frauen zu haben. Und danach ist es für ihn als verheirateter Mann erstmal kein Problem, sich nach der zu erkundigen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David selbst nicht darüber im Klaren war, dass Polygamie als solches böse war in den Augen des Herrn. Er ist schließlich nach dem mosaischen Gesetz aufgewachsen und dort gab es einige Regelungen zu diesem Verhalten Polygamie, die das regeln, wie man in der Polygamie leben soll, aber so explizit wurde es im Gesetz nicht verboten. Aber versteht mich jetzt nicht falsch, es soll keine Verteidigungsrede für David werden, keinesfalls, denn jetzt ab Vers 3 später wird die Sache sehr, sehr klar. Und dort heißt es, und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Iliams, die Frau Urias des Hethiters? Die Gefahr, die in der Manege lauert, ist nun enthüllt. Bathseba ist verheiratet und damit ist klar, es ist Sünde. Es gibt keinen Zweifel daran. Selbst wenn wir bei Polygamie über Zweifel reden, ist das, konnte es wissen nicht, ab hier keine Debatte mehr. Das war hundertprozentig geregelt. Eine Beziehung zu einer verheirateten Frau, zum verheirateten Mann, ging nicht. Das war Sünde. Und das war eine sehr, sehr harte Sünde. Diese Sünde sollte mit dem Tod bestraft werden. Also in der Manege lauert die Sünde auf David und David weiß darum. David weiß ganz genau, dass das Sünde ist. Und auch das ist keine neue Situation für David. David kennt Versuchungen. Auch die Versuchung mit Saul, wo alles danach aussah, dass es sogar Gottes Wille ist, war einer der härtesten Versuchungen, die er erlebt hat. David kennt die Gefahr von Sünde. Und viele Male ist er ihr ausgewichen. Viele Male hat er sich nicht auf sie eingelassen. Die meiste Zeit hat er nicht das Tor zur Manege geöffnet und ist zur Sünde reingegangen. Aber diesmal entscheidet er sich anders. Diesmal entscheidet er sich dafür, das Tor zu öffnen und hineinzugehen, weil er meint, er kann die Sünde kontrollieren. Und ihr Lieben, ohne hier jemanden von euch zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, bis hierhin können wir uns doch mit David identifizieren, oder? Und damit will ich nicht sagen, dass wir alles Ehebrecher sind. Aber wir alle kennen das, dass wir vor dieser Manege mit dieser Sünde drin stehen und tagtäglich vor Entscheidungen gestellt werden, ob wir uns auf die Sünde einlassen oder nicht. Und genauso wie David gelingt es uns oft, einen Schritt zurückzugehen, der Sünde zu entweichen, sich nicht darauf einzulassen. Aber oft genug öffnen wir genauso das Tor und gehen hinein und lassen uns auf das Spiel mit der Sünde ein. Darin sind wir uns alle einig. Die Sünde eint uns alle Menschen. Keiner von uns geht stets weg, lässt sich nicht auf diesen Kampf ein. Und ich bin überzeugt davon, dass ein häufiger Grund dafür unsere Vorstellung ist, dass wir Sünde kontrollieren könnten. Wir meinen, die Sünde im Griff zu haben. Wir glauben, dass wir schlau genug sind, dass wir gerissen genug sind, dass wir die Sünde beherrschen könnten. Aber währenddessen beherrscht die Sünde uns. Und genau das können wir nun auch bei David in den folgenden Versen sehen. Wir werden sehen, wie David meint, die Sünde im Griff zu haben, während die Sünde ihn Stück für Stück zerreißt, wie ein Tiger seine Beute. Und das macht die Sünde so gefährlich, denn sie gibt uns den Anschein, sie gibt uns das Gefühl von Kontrolle, aber in Wahrheit zerreißt sie uns Stück für Stück. Lass uns nun schauen, was weiter passiert. Also David erfährt, dass Bathseba verheiratet ist und obwohl er es besser weiß, er weiß es besser, lässt er sich auf die Sünde ein, lässt Bathseba zu sich holen und die beiden schlafen miteinander. Und dann passiert erstmal gar nichts. David macht nichts. David scheint recht gehabt zu haben, dass er die Sünde kontrollieren kann. Das Problem ist, dass David nur ein völlig falsches Bild hat davon, was es bedeutet, die Sünde zu kontrollieren. Für David bedeutet es, die Sünde zu kontrollieren, es so zu regeln, dass keinem anderen Menschen klar wird, was er da eigentlich getan hat und dass er auch keine Konsequenzen der Sünde fürchten muss. Und den größten Fehler, den er hier begeht, ist, Gott aus dieser Gleichung herauszulassen. Er fürchtet sich ausschließlich davor, was Menschen über ihn denken, was Menschen ihm antun könnten, wenn die Sünde herauskommt. Aber wenn er das kontrolliert, kontrolliert er doch die Sünde, oder? Das ist ein krasser Kontrast zu dem David, dem wir in der Höhle begegnet sind. Lasst uns mal schauen, wie David in der Höhle noch auf das Ganze geschaut hat. Welche Perspektive David in der Höhle hatte, wenn es um Sünde ging. Ich lese nochmal aus dieser Situation vor, aus 1. Samuel 24, Vers 7. Dort begründet David, warum er eben nicht Saul töten wird. Und er sagte zu seinen Männern, also David sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir. Ich kann das nicht. Vor dem Herrn, vor den Augen Gottes, werde ich Saul nicht töten. Ich fürchte Gott. David beruft sich auf sein Handeln, auf Gott. Aber hier, nur einige Jahre später, hat David diesen Blick verloren. Und dass David diesen Blick verloren hat und eine andere Perspektive auf Sünde hat, wird uns ab Vers 5 sehr, sehr klar. Lasst uns das nochmal lesen. Und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger, David. Da sandte David zu Joab. David wird erst aktiv, als er erfährt, dass Bathseba schwanger ist und es droht, dass ihr Verhältnis bekannt wird. Vorher scheint das für David kein Thema gewesen zu sein. Ich meine, Bathseba wird nicht am nächsten Tag direkt gewusst haben, dass sie schwanger ist. Hier sind einige Tage, einige Wochen vergangen. Wir sehen nichts von David. David fühlt keine Reue. Wir lesen nichts von Bußbereitschaft, sondern erst, als Bathseba kommt und sagt, David, ich bin schwanger. Auf einmal, Vers 6, da sandte David los. Es könnte ja bekannt werden, was er getan hat, aber bis dato lesen wir nichts davon. Er glaubte, es unter Kontrolle zu haben. Welch ein Trugschluss. Denn David war gelenkt von Menschenfurcht, aber nicht von Gottes Furcht. Kontrolle hieß für ihn, die Sünde vor den Menschen zu verheimlichen und den menschlichen Konsequenzen zu entgehen. David unterschätzte die Sünde maßlos. Er unterschätzte, welch unbändiges Tier die Sünde ist und hatte nicht im Blick, gegen wen sich Sünde in allererster Linie richtet. Sünde ist in allererster Linie gegen Gott gerichtet. In allererster Linie ist es Sünde gegen Gott. Ich frage mich, ob wir uns hier drin vielleicht auch wiedererkennen. Darf ich dich fragen, was dich mehr abhält, davon zu sündigen? Die Tatsache, dass du gegen Gott sündigst? Oder die Tatsache, dass jemand mitbekommen würde, dass du diese und jene Sünde getan hast? Was hält dich mehr davon ab, zu sündigen? Kann es sein, dass unsere schwersten Laster, die Sünden, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben, heimliche Sünden sind? Es weiß ja nur Gott, aber wehe, es wüssten Menschen. Das eigentlich Problematische ist, dass wenn wir dieses Verständnis von Sünde haben, laufen wir schnell Gefahr, die Situation zu unterschätzen und die Sünde unter Kontrolle zu haben. Dabei ist es aber so, dass ab dem Zeitpunkt die Sünde Kontrolle auf uns ausübt und uns für ihre Zwecke missbraucht. Und das sehen wir jetzt auch sehr, sehr eindrücklich in den nachfolgenden Versen. David setzt sich sofort in Bewegung. Wer kontrolliert hier wen? David die Sünde oder die Sünde David? Wer setzt hier wen in Bewegung? Die Sünde setzt David in Bewegung. David wird nun zur Beute der Sünde. Und welche dramatische Konsequenzen das jetzt zur Folge hat, wenn wir meinen, Sünde kontrollieren zu können, möchten wir uns nun anhand von drei Wesensmerkmalen der Sünde anschauen. Das erste Wesensmerkmal ist, Sünde bleibt nie allein. Lasst uns mal schauen, was passiert, als David bemerkte, dass Gefahr besteht, dass seine Sünde aufliegt. Er wird sofort aktiv und lässt Uriah, den Ehemann, der auf dem Schlachtfeld ist, zu sich schicken. Und der Plan von David ist es, ich muss die Sache irgendwie vertuschen. Und das geht doch eigentlich leicht, wenn ich jetzt den Ehemann zu mir kommen lasse und ihn dazu bringe, dass er mit seiner Frau mit Bathseba schläft, dann sieht es so aus, als ob er der Vater dieses Kindes ist. Dass er für die Schwangerschaft, ja, dass er zur Schwangerschaft tätig war und nicht ich. Und allein bei diesem Versuch, die Sünde zu vertuschen, versündigt sich David mindestens mal dreifach. Erstens versündigt er sich an Bathseba, denn dieser Plan wird nur funktionieren, wenn er Bathseba dazu bringt, ihren Mann ihr Leben lang weiter anzulügen. Bathseba muss mitspielen, ansonsten funktioniert sein Plan nicht. Zweitens versündigt er sich an dem ungeborenen Kind. Es würde ein Kind zur Welt kommen, das in der Lüge aufwächst, einen Papa zu haben, der in Wahrheit gar nicht sein Papa ist. Und drittens, David versündigt sich auch vor allem an dem Ehemann Uriah. Zum einen versucht er ihn hinterlässig zu manipulieren, bis dahingehend, dass er ihn betrunken macht. Aber auch ihn würde er in eine Lebenslüge schicken, indem Uriah Verantwortung für ein Kind übernimmt und daran glaubt, dass es sein Kind ist, obwohl es gar nicht sein Kind ist. Also allein bei diesem Versuch der Vertuschung sündigt David viele weitere Male. Wer hat hier wen unter Kontrolle? David die Sünde? Oder die Sünde David? Aber es geht noch weiter. Als David merkt, dass er damit erfolglos war, greift er zum nächsten Mittel. Wenn es schon nicht mit Vertuschen funktioniert, dann lass es mal vielleicht mit Legitimation versuchen. Es muss doch nur so aussehen, dass es vollkommen okay ist, dass ich der Vater des Kindes bin. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, indem ich nicht eine verheiratete Frau geschwängert habe, sondern eine Verwitwete. Das bedeutet, David greift nun zu weitaus drastischeren Mitteln. Sein Plan ist es nun, dass Uriah sterben muss. Aber es darf nicht wie ein gezielter Mord aussehen. Und daher bittet er den Oberbefehlshaber im Kampf, Uriah, den Oberbefehlshaber Joab, Uriah dort an die Front zu stellen, wo sie ganz genau wissen, da wird er sterben. Und er geht auf Nummer sicher und sagt, wenn der Kampf heftig wird, zieht euch ein wenig zurück und lasst Uriah alleine. Er soll auf jeden Fall sterben. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir sehen, wie abgebrüht, wie kalt David zu dem Zeitpunkt ist. Er lässt Uriah sogar seine eigene Todesbotschaft selbst zu seinem Vollstrecker tragen. Er gibt Uriah den Brief mit, wo drin steht, dass er sterben soll. Dieser David hat augenscheinlich nichts mehr mit dem David zu tun, dessen Gewissen so hochsensibel war, dass er es nicht ertragen konnte, ein Stück Stoff abzuschneiden. Und wie wir leider feststellen müssen, ist David diesmal erfolgreich mit seinem Plan. Uriah stirbt auf dem Schlachtfeld. Und auch hier hat sich David mehrfach versündigt. Sünde bleibt nie allein, wenn wir meinen, sie zu kontrollieren. Sünde zieht Sünde nach sich. Das war damals bei David so und es ist auch bis heute nicht anders. Ich möchte euch 2, 3 Beispiele geben. Wenn wir jemanden bezüglich einer Sache, die wir gesagt oder getan haben, belogen haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir noch viele weitere Male lügen werden, damit eben nicht offensichtlich wird, dass wir gelogen haben oder die Sache getan haben. Wenn wir uns auf Beziehungen einlassen, von denen wir ganz genau wissen, Gott sagt, dass diese Beziehungen nicht gut sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass in dieser Beziehung weitere Sünden folgen werden. Wenn wir uns mit einer Person gestritten haben, und ich glaube, das alle kennen wir, dass wir uns mit einer Person streiten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass daraus weitere Sünden folgen, weil wir uns über diese Person mit anderen Personen unterhalten werden und das nicht auf beste Art und Weise. Sünde zieht Sünde nach sich. Und es gibt bestimmt noch zig weitere Beispiele, aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Sünde bleibt nie oder nur sehr, sehr selten allein. Die Sünde, ihr Lieben, gibt sich nicht mit einem Bissen zufrieden. Die Sünde frisst so lange, bis sie satt ist. Und das Problem ist, die Sünde ist unersättlich. Sie wird fressen und fressen und fressen. Und verrückterweise glauben wir in demselben Augenblick, in dem wir aufgefressen werden, dass wir diejenigen sind, die die Kontrolle darüber haben, weil wir einfach ein falsches Bild davon haben, was die Sünde eigentlich ist. Lasst uns zum nächsten Punkt kommen und ich verspreche auch, die Punkte werden jetzt etwas kürzer werden. Zweitens, Sünde ist nie Privatangelegenheit. So wie wir oft auch glauben oder ein falsches Bild davon haben, gegen wen Sünde eigentlich gerichtet ist, so glaube ich auch, dass wir ein falsches Bild davon haben, dass unsere Sünden unsere Privatangelegenheiten sind. Meine Sünde hat exklusiv etwas mit mir zu tun und mit keinem anderen. Aber auch das ist falsch und das wird sehr deutlich an dieser Geschichte. Es ist nicht nur so, dass aus dieser einen Sünde viele, 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 viele weitere Sünden gefolgt sind, sondern schaut mal, wie viele weitere Personen in diesen Vorgang involviert werden. Alles hat begonnen mit David und Bathseba. Also zu Beginn haben wir die beiden. Dann folgt Uriah, das ungeborene Kind, Joab, der Befehlshaber, die Mitkämpfer, die sich im entscheidenden Moment zurückgezogen haben, die Mitkämpfer, die bei dem Mordanschlag auch leider getötet worden sind, deren Familien, der Bote, der zu David gerannt ist und so weiter. Und wahrscheinlich gibt es noch einige weitere. Das bedeutet nicht unbedingt, dass all diese Menschen sich an der Sünde beteiligt haben, aber sie sind alle auf einmal in diesen Sündenpfuhl mit reingezogen, weil sie betroffen sind von der Sünde und weil sie für die Sünde missbraucht werden. Sünde vergiftet Beziehungen in unserem Umfeld, ob innerhalb der Familie, unter Freunden, unter Nachbarn, Bekannten, sogar unter Unbekannten, die wir vielleicht später erst nur kennenlernen. Ich möchte das am Beispiel verdeutlichen. Die Männer, die da gestorben sind, weil David meinte, Uriah töten zu müssen, deren Familie wird David nicht alle einzeln kennen, aber wenn die herausfinden, was David gemacht hat, wird das ein Segen für deren Beziehung sein? Oder kann es sein, dass Hass entsteht, Zorn entsteht und daraus vielleicht sogar wieder weitere Sünden, weil sie sich rächen wollen? Sünde ist nie privat und zerstört unterschwellig mehr, als wir meinen. Sünde benutzt uns, zerreißt uns, aber benutzt uns auch, um weitere Beute zu finden. Und auch hier meinen wir verrückterweise, wir haben es unter Kontrolle, wenn wir versuchen, es alleine zu regeln. Dritter bzw. fünfter Punkt zur Sünde. Sünde täuscht Erfolg vor. Lasst uns nur noch auf das Ende des Kapitel 11 schauen. Wie endet die Geschichte hier zunächst? David, sein Plan geht auf. Uriah wird tatsächlich, fällt vorne an der Front. Und es sieht auch nicht so aus, als ob David irgendwas mit der Sache zu tun hat. Und ja, Bathseba erfährt davon, dass ihr Mann verstorben ist und sie trauert einige Zeit, aber danach, nachdem die Trauerzeit vorbei ist, holt David sie zu sich ins Haus und er heiratet sie und sie kriegen gemeinsam das Kind. Und keiner vermutet irgendetwas Arglistiges. Nach außen scheint alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. David hat Erfolg. Happy End für David. Er hat es geschafft, die Sünde zu kontrollieren und das Thema scheint für ihn erstmal endgültig geklärt zu sein. Welch bittere Verblendung eigentlich. Denn in Vers 7 heißt es ganz am Ende, in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Das eigentliche Problem ist nicht gelöst. Das eigentliche Problem, gegen Gott gesündigt zu haben, ist stattdessen noch viel, 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 viel größer geworden. Aber David wiegt sich in Sicherheit und glaubt, nichts mehr klären zu müssen. Das erkennen wir daran, dass es in Kapitel 28 jemanden von außen braucht, der kommt und David direkt mit der Sünde konfrontiert. Es braucht diesen jemanden von außen, der David mit der Sünde konfrontiert, damit er bußfertig wird und erkennt, ich habe gegen Gott gesündigt. Es braucht diesen jemanden. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn es diesen jemanden nicht gegeben hätte. Vielleicht hätte David das sein Leben lang als einen Erfolg in seinem Leben verbucht, dass er über die Sünde geherrscht hat. Welch gefährliche Verblendung. Obwohl David vollkommen von der Sünde aufgefressen worden ist, hat er den Eindruck, dass er es geschafft hat. Was ist die Quintessenz für uns aus diesem Abschnitt? Sünde ist etwas Unkontrollierbares, was erstens uns, unsere Beziehungen und aber auch unsere Mitmenschen auffrisst und letztendlich uns blind in den Tod hineinführt, weil wir meinen, es unter Kontrolle zu haben und als Sieger hervorzugehen. Ihr Lieben, niemand, wirklich niemand von uns hat die Kontrolle über Sünde. Nicht Moses, nicht David, nicht Paulus, nicht du und auch nicht ich. Keiner von uns kann Sünde kontrollieren. Keiner von uns kann sie beherrschen. Es gibt nur einen, der wirklich jemals erfolgreich war und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der die Sünde komplett besiegt hat. egal wie sehr die Sünde auf ihn gelauert hat, egal wie sehr sie Fallen gestellt hat, Jesus hat die Sünde besiegt. Und selbst als die Sünde das härteste Mittel ausgepackt hat, den Tod, selbst das konnte Jesus nicht stoppen, denn er ist von den Toten auferstanden. Jesus ist wirklich der Einzige, der jemals über Sünde gesiegt hat. Die Sünde hat absolut keine Macht über ihn. Und deshalb ist er auch der Einzige, der uns aus diesem Rachen der Sünde befreien kann, indem er für uns in diese Manege gegangen ist, indem er für unsere Sünden gestorben ist. Und ihr Lieben, wenn wir doch wissen, dass es diesen einen gibt, der die Sünde besiegt hat, dann ist es doch nur klug, auf ihn zu hören, wie man mit Sünde umzugehen hat. Und einen Aspekt davon wollen wir uns jetzt noch anschauen und den finden wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekennen ist der Schlüssel. Und das bedeutet, sich einzugestehen, dass man eben keine Kontrolle über die Sünde hat, dass man eben die Schuld hat. Bekennen bedeutet, Sünde aus der Finsternis ins Licht zu bringen und damit die Spirale zu durchbrechen. Bekennen bedeutet Zerbruch, zu sagen, ich kann nicht kämpfen, ich schaffe es nicht. Aber du, Jesus, du kannst. Und ich möchte zum Schluss 3, 4 Fragen mitgeben, die uns vielleicht, die Predigt eine auf ein bisschen persönlichere Ebene herunterholen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf die Fragen einlassen, auch wenn das keine, ja, vielleicht leichte Fragen sind oder Fragen, die mühselig sind. Meidest du Sünde in deinem Leben, weil du Gott ehren möchtest oder weil du Menschen fürchtest? Was motiviert dich davon, der Sünde fern zu bleiben? Welche Sünden versteckst du ganz bewusst, anstatt sie ins Licht zu bringen? Wo sind Sünden in deinem Leben, die heimlichen Sünden, die du nicht ins Licht bringen willst, die du nicht bekennen möchtest? Und was hält dich davon ab, diese Sünden ins Licht zu bringen? Gibt es Sünden in der Vergangenheit, die du nie bereinigt hast, die du vielleicht auch wie David aussetzt und es gab nicht den, der von außen kam und gesagt hat, da ist Sünde in deinem Leben? Gibt es Sünde, die du noch bereinigen musst, die du ans Licht bringen musst? Und die wichtigste Frage: Ist Jesus dein persönlicher Retter? Ist Jesus derjenige, auf den du dich berufst, wenn du scheiterst bei Sünde? Ich möchte uns ermutigen, auch bei einem solchen schambehafteten Thema wie die Sünde, Gottes Wort zu vertrauen, auch wenn sich in uns alles dagegen sträubt, auch wenn wir meinen, das kann nicht der richtige Weg sein, diese Sünde ans Licht zu bringen, das wird so viel Schlimmes nach sich ziehen. Lasst uns dem vertrauen, der es wirklich geschafft hat, die Sünde zu besiegen. Lasst uns die Sünde ins Licht bringen und Sünde eingestehen und bekennen. Und bekennen bedeutet in erster Linie vor Gott, ja, aber auch vor unseren Mitmenschen, an denen wir schuldig geworden sind. Lasst uns die Sünde ans Licht bringen und damit die Spirale durchbrechen. Lasst uns aus der Kontrolle ausbrechen. Und ich bete und möchte gleich noch darum beten und ja, dass Gott uns dafür Kraft, aber auch vor allem Mut schenkt. Sünden zu bekennen braucht Mut, vor allem dann, wenn es darum geht, das vor Mitmenschen zu bekennen, an denen wir schuldig geworden sind. Und möge Gott uns dafür Kraft und Mut schenken. Und ich würde gerne noch dafür beten, lasst uns dazu aufstehen. Ja, Herr, vielen Dank dir dafür, dass du der Sieger über Sünde bist. Herr, welch hoffnungslose Situation, wenn du nicht da wärst und wir alleine gegen die Sünde wären und uns ja jedes Mal darin finden, dass wir es nicht unter Kontrolle haben, dass die Sünde uns zerreißt, dass sie uns kaputt macht und immer mehr kaputt macht und wir keinen Ausweg sehen würden und ja einfach blind in den Tod gehen müssten. Danke dafür, dass du über Sünde gesiegt hast und dass du die Hoffnung bist, dass du ja auch uns ja deine Weisheiten mitgibst und die Wahrheiten, wie mit Sünde umzugehen ist. Und ich möchte bitten, schenk uns wirklich Kraft und Mut, dir zu vertrauen, auch wenn das bedeutet, Wege zu gehen, gegen die wir uns eigentlich sträuben. Ich möchte bitten, dass du ja uns hilfst oder auch uns zeigst, wo wir noch Sünde haben, die wir nicht ins Licht gebracht haben, dass wir darüber Buße tun, sie bekennen und damit einfach ja in den Weg ins Licht gehen, dir nachfolgen, Herr, und dass wir Vergebung erfahren können, echte Vergebung. Danke dafür, dass du diesen Weg geebnet hast. Und ich möchte bitten, schenk uns da jetzt wirklich ja, den Mut für und vor allem zeig du uns in den nächsten Tagen, wo noch Dinge zu bereinigen sind. Amen.